Ja, hallo. Willkommen zu der nach dem Mittagessen-Session. Mein Name ist André und ich will was erzählen über, wie man diese Single-Board-Arm-Rechner-Geschichten, die so Raspberry Pi-like, mit richtigen Distributionen nutzen kann. Worüber wollen wir sprechen? Es sind praktisch zwei Teile in dem Vortrag. Das erste ist, wie man die Dinger bootet am besten. Wie ist so die aktuelle Situation, was sind die Probleme und wie kann man sie lösen? Und im zweiten Teil so ein bisschen, wie man den Linux-Kernel-Support, der immer so ein Problem ist, gerade bei neuen Rechnern, also wenn man so neue Boards bekommt, dann werden die zum Anfang nicht unterstützt. Was kann man da machen, um das zu verbessern? Und eine Demo habe ich auch noch vor, ganz mutig. Kleiner Disclaimer, ich arbeite bei ARM, aber das ist eine Sache, die ich nach Sonnenuntergang mache sozusagen. Da ist also ist nichts von der Firma. Deswegen, also wenn jetzt irgendjemand sagt, hier ARM hat gesagt, dann stimmt das in dem Fall nicht. Das ist mein privater Spaß. Worum geht's? Geht um die sogenannten Fruit Pies. Das sind also diese Single-Board-Computer, wie die heißen. Der Raspberry Pi ist sicherlich der bekannteste. Um den geht es speziell jetzt nicht so sehr, sondern eher um die anderen, die da heißen Orange Pi und Banana Pi und so weiter. Die haben meistens SoCs, also Chips, drauf von chinesischen ARM-Lizenznehmern, zum Beispiel Allwinner, Rockchip, M-Logic, Marvel, Realtek, was jetzt nicht Chinesen sind, aber. Um diese Boards geht es. Es geht um Device Tree, das ist praktisch die Hardware-Beschreibung, also die Firmware-Tabellen, die der Kernel bekommt, um zu wissen, auf welchem Gerät er läuft. Und es geht um die Firmware speziell in diesem. Es geht nicht um ACPI und es geht nicht um BSP-Kernel, also es geht nicht um Kernel, die von den Vendoren mitgeliefert werden, von den Herstellern, sondern nur die Mainline-Linux-Kernel. So, was ist die momentane Situation? Wenn man hat so ein Teil und will jetzt da Linux drauf machen, dann geht man entweder zu einer Seite von einer Distribution, das ist von Armbian, die Download-Seite, und dann findet man eine Riesenliste von Boards, die mehr oder weniger gut unterstützt werden. Und wenn man Glück hat, ist das Board, was man hat, dabei. Und dann kann man das runterladen und dann kriegt man diese spezielle Distribution auf dem Board. Und das funktioniert dann meistens ganz gut. Das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man dann mit dieser Distribution zufrieden ist. Andersrum, was man machen kann, man geht zu der Seite vom Hersteller, in dem Fall ist es jetzt hier ROG64 Board, und da findet man auch ein paar Images, die man runterladen kann. Aber wie man sieht, in dem Fall ist es Debian und Ubuntu Mate und dann noch ein Minimal Image und Android. Also da ist jetzt vielleicht die Distribution, die man gerne hätte, nicht dabei. Ja, warum ist das eigentlich so schlimm? Also so sieht das in der Praxis aus. Es gibt, also links haben wir verschiedene Boards, oben sind die Distributionen. Es gibt manche Boards, die werden ganz gut unterstützt. Es gibt manche Distributionen, die unterstützen sehr viele Boards. Aber wenn natürlich jetzt bei der Board-Distro-Kombination, die man gerne hätte, kein Haken ist, dann hat man so ein bisschen Pech. Ne? Die Tabelle ist jetzt natürlich nur, damit es auf die Folie passt. Tatsächlich gibt es bei DistroWatch ungefähr 300 Linux-Distributionen. Und bei diesen Boards, da reden wir auch im Schnitt über 100. Also es gibt allein 100 All-Winner-Boards, die im U-Boot unterstützt werden. Und dann gibt es nochmal Rockchip und diverse andere. Also das sind sicherlich sehr viel mehr. Die Haken sind jetzt auch nicht korrekt. Das ist, was ich so in 5 Minuten auf der SUSE-Seite rausgefunden habe, was da so unterstützt wird. Und eigentlich ist es auch nicht nötig, weil der eigentliche technische Grund, ob Linux auf einem bestimmten Board läuft, basiert eigentlich darauf, dass der Kernel auf diesem Chip läuft, auf dem das Board hat, also dieser Hauptprozessor hier. Wenn der Kernel diesen Chip unterstützt, dann gibt es keinen technischen Grund, warum die Distribution dort nicht laufen sollte. Also geht es eher im Grunde darum, welcher Kernel ist in welcher Distribution und welcher Chip ist dieses Board. Und da sieht man zum Beispiel, dass die ersten drei haben alle den gleichen Chip. Und deswegen ist es eigentlich unverständlich, warum zum Beispiel bei SUSE da 2 Haken fehlen. So, das ist nicht SUSEs Fehler, das komme ich gleich drauf. Was sind die Probleme? Normalerweise haben wir keinen guten Standardweg zum Booten. Auf PCs kennt man, da steckt man irgendwie eine CD rein und dann kommt das BIOS hoch oder UEFI und das geht dann alles und dann steht man den Bootmanager und das ist alles standardisiert und das funktioniert seit 1981 und wurde ab und zu mal updated. Aber das ist ein Standard und jede Linux-Distro, da gibt es nur eine CD. Es gibt halt nicht eine Distro für ein ThinkPad und für einen Dell-Notebook oder für einen Aldi-Rechner. Das ist irgendwie eine abstruse Idee. Bei ARM ist das Standard leider. Problem ist, viele Boards kommen auch ohne irgendwelchen Speicher. Der Raspberry Pi ist ein gutes Beispiel, der hat ja gar keinen Speicher erstmal. Man steckt dann eine SD-Karte rein und dann ist das der Speicher sozusagen. Das heißt, das ist noch nicht mal so eine Art Flash-Chip drauf fürs BIOS, wie man das von PCs kennt. Das zum Anfang war dann EEPROM und heute ist es irgendwie integriert, man sieht es manchmal gar nicht mehr. Gibt es vielfach nicht. Und das Problem ist, dass die Distribution dieses Board speziell unterstützen muss, zumindest in dem aktuellen Entwicklungsmodell ist das der Fall. Also die Distribution muss sagen, ja, ich unterstütze dieses Board. Das kann relativ einfach sein, das zu machen, weil das der Kernel mitbringt und man muss es bloß einfach kopieren. Im Detail geht es dann aber doch noch um Probleme. Was können wir dagegen machen? Wir könnten natürlich jetzt versuchen mit U-Boot, das ist ja meistens der Bootloader, irgendwas zu basteln, dass es irgendwie halbwegs standardisiert ist. Das wurde aber schon seit Jahren probiert und so richtig funktioniert das nicht. Und das ist immer sehr, sehr herstellerabhängig. Jetzt gibt es einen Standard, den man aus der PC-Welt kennt, UEFI. Viele Leute mögen das nicht so sehr, kann ich verstehen, ist auch sehr komplex und ist von Microsoft getrieben und von Intel. Und da sind sehr viele x86-Sachen drin und es ist manchmal seltsam, aber es funktioniert. Das würde ich dem immer den Vorrang geben. Das Coole ist, bisher gab es eigentlich nur eine Implementierung von UEFI, dieses EDK2 oder Theano Core. Es gibt jetzt eine zweite Version, nämlich in U-Boot, das ja der klassische Konkurrenz-Bootloader eher so ist. Der implementiert jetzt auch das UEFI-Interface. Das heißt, man kann damit, er verhält sich praktisch wie ein UEFI-Bootloader. Und wie gesagt, da das vielfach unterstützt wird, unterstützen die Distributionen das eh, weil das nämlich so ist wie die größeren ARM-Maschinen, die Server und Netzwerkgeräte, tatsächlich booten, die benutzen UEFI. Und das ist eine Schnittstelle, das heißt, die Distribution braucht gar nicht mehr jedes einzelne Board wissen, sondern die Distribution braucht nur wissen, das Board muss irgendwie UEFI-kompatibel sein oder es muss eine Firmware haben. Und sobald das funktioniert, kann jede Distribution, die diese Schnittstelle implementiert, die es ja sowieso schon hat, auf dem Board booten. Das ist die Idee dahinter. Tatsächlich wird das dann so gemacht, dass als Schnittstelle dann der Grub genutzt wird. In der Version für UEFI und den Befehlsatz, in dem Fall ARM64. Aber das muss nur einmal, das ist also sozusagen, es gibt den Grub EFI ARM64 und der funktioniert auf allen ARM64-Boards, die UEFI bereitstellen. Und den Grub, das ist der gleiche Grub, den ihr kennt vom PC, vom Laptop, den kennen die Linux-Distros auch schon. Da wissen sie, wie sie ihre Kernel reinbasteln müssen, wie sie die verschiedenen Optionen anbieten für Rescue, Image und so weiter. Das funktioniert also auch schon. Und das Coole ist, dass in U-Boot das tatsächlich auch schon implementiert ist und grundsätzlich funktioniert, dass man ARM64 Installer-Images benutzen kann. Das zeige ich dann im Demo nochmal. Eine zweite Geschichte, die ich zum Anfang erwähnte, es gibt keinen Speicher. Da gibt es eine Abhilfe, das nennt sich SpyFlash. SPI ist also so ein serielles Interface, sowas wie I2C, nur besser. Und dafür gibt es eine Menge Flash-Chips, die halt, indem man sieht, es sind 8 Pins da oben, also es sind relativ kleine Chips. Hier oben, also sieht man kaum. Das ist ein kleiner Chip, der ist auch nicht wahnsinnig groß, 2 Megabyte bis 16 Megabyte ist so der Standard. Das ist das auch der gleiche, das vielfach auch in PCs verwendet wurde, glaube ich, in der Vergangenheit zumindest. Und das Coole ist, dass viele ARM-Boards automatisch davon booten können. Man braucht also nicht mehr eine SD-Karte mit irgendeiner magischen Firmware drauf, so wie beim Raspberry Pi, sondern es bootet tatsächlich von diesem SpyFlash, der auf dem Board fest verlötet ist. Das heißt, ich brauche jetzt gar keinen Speicher mehr, um das Board zumindest zu booten. Das heißt auch, dass man die Firmware von diesem Image, wo das Linux drauf liegt, also die SD-Karte, wo das Linux drauf ist, da ist ja noch die Firmware mit meistens mit drauf, klassischerweise. Das kann man jetzt trennen. So, das heißt, das braucht auch nicht mehr auf der, die spezielle Firmware braucht nicht mehr auf dem Linux-Image mit drauf sein. Das ist nämlich das, was diese Tabelle praktisch aufdröselt. Ne? Hat noch so Goodies, dass man natürlich dann über Netzwerk booten kann oder von USB, weil das die Treiber dafür ja praktisch in den Spyflash geschrieben werden können. Und das hat den tollen Vorteil, dass die Firmware tatsächlich schon mit dem Gerät mitgeliefert wird. Im Moment ist das so, man kriegt so einen Raspberry Pi und da ist nichts drauf, man muss immer noch eine SD-Karte irgendwo her besorgen, wo man das drauf hat. Das entfällt dann, weil die Firmware tatsächlich schon drauf ist. Und U-Boot unterstützt auch den Spyflash an sich vielfach. Ist ein kleiner Chip, aber der macht einen großen Unterschied. Und wir sehen jetzt, also das ist hier zum Beispiel ein Orange Pi PC2, der hat Spyflash schon drauf gelötet. Die neueren von Pine 64, dieses bekannte Board, die haben das jetzt auch und das, wir sehen es immer mehr, dass das Leute benutzen. Ja, grundsätzlich das, was ich sage, kann man auch mit einer SD-Karte machen, aber mit einem Spyflash ist es viel cooler. So, dann gibt es noch die Frage, wer bringt den Device-Tree mit? Der Device-Tree ist praktisch eine Beschreibung, die dem Kernel sagt, was gibt es denn tatsächlich für Hardware auf diesem Board. Das ist, bei x86 braucht man das nicht, weil einerseits gibt es Tabellen, ACPI-Tabellen, die bestimmte Hardware beschreiben, andererseits ist vielfach alles Plug-and-Play und Auto-Detectable, also PCI, da fragt man einfach ab, was gibt es denn? Und er sagt, du hast eine AMD oder eine NVIDIA-Grafikkarte und du hast folgenden SATA-Controller. Das kann man alles detekten, das geht bei ARM nicht, das ist alles im Grunde, muss man es wissen. Und dieses Wissen ist üblicherweise im Device-Tree kodiert. Und im Moment läuft es so, das wurde eingeführt damals, um diesen Wildwuchs zu verwenden. Also vor 2011 war es üblich, dass man einen ARM-Kernel für ein spezielles Board kompilieren musste. Und der funktionierte dann nur auf diesem Board, auf diesem ARM-Board. Und wenn man eine neuere Version des Boards hat, musste man einen neuen Kernel kompilieren. Oder wenn man ein anderes Board hatte, auch mit ARM-Chips, dann hat das nicht funktioniert. Dann wurde es eingeführt, dass man diese Informationen, welche Hardware denn wo gibt, sozusagen auslagert aus dem eigentlichen Kernel in diese Device Trees. Die wurden dann zum Anfang, oder die werden immer noch im Linux Kernel Tree tatsächlich mit abgelegt. Dort stehen dann eine ganze Liste von Device Trees. Und die Idee ist, dass man den richtigen Device Tree einfach beim Booten mit übergibt, dem Kernel. Und der Kernel guckt dann in diese Device Tree nach und sagt, ich brauche diesen seriellen Controller, ich brauche diesen I2C-Treiber und ich brauche diesen MMC-Treiber. Das führt dazu, dass im Moment in dem Kernel eine Riesenliste, ich glaube, es sind 300, 400 Device-Trees, die dort im Moment drinstehen für die verschiedenen Boards. Und die werden üblicherweise mit dem Kernel mitgeliefert. Das Gute ist, dass diese Device-Trees dadurch durch den Kernel-Review-Prozess gehen, der nun mal bekanntermaßen sehr aufwendig und aber auch sehr genau ist und halt entsprechend dafür sorgt, dass die Qualität auch stimmt und dass es nicht auseinanderdriftet. Aber es verhindert natürlich auch, dass neue Boards einfach so unterstützt werden. Also üblicherweise funktioniert das so. Ich dazu noch eine Folie. Dass man, wenn man den Device, den natürlich erstmal in Linux reinkriegen muss in den Kernel. Das dauert, wie man weiß, eine ganze Weile und vor allen Dingen dauert es eine Weile, bis das in den Distributionen ankommt. Außerdem muss, das ist jetzt für Linux, ist das okay, aber es gibt ja auch noch andere Betriebssysteme außerhalb von Linux, die müssten dann plötzlich auch diese Datei, diese Device Trees irgendwie mitliefern, das heißt, die müssen das immer kopieren. Das ist so ein bisschen schwierig. Eigentlich aber ist es so, dass der Device Tree die Hardware beschreibt, die auf diesem Board drauf ist, dann sollte das eigentlich auch mit der Hardware kommen. Das wäre so besser, wenn das, was es beschreibt, tatsächlich da drauf ist. Und so war es ursprünglich auch, Device Trees ist keine neue Geschichte, eine neue Erfindung. Das gibt es seit, weiß ich nicht, seit 90er Jahren, wurde es PowerPC und glaube, Sun-Kisten verwendet. Und da war es tatsächlich so, dass dieser Device Tree in dem Firmware-Chip mit drin steckte. Und dort hat das Betriebssystem dann halt diesen Device Tree gelesen und gesagt, ich habe folgenden Controller und so weiter. Das kam also mit und man kann das gar nicht verändern. Und das ist nur aufgrund des fehlenden Speichers, dass man die Device Trees irgendwie selber, sich um die Device Trees selber kümmern muss. So, was das Problem aber ist bei diesen Device-Trees, die werden halt sozusagen schrittweise entwickelt und manchmal, idealerweise weiß man von Anfang an, wie das Board aussieht und wie die Treiber aussehen werden. In der Praxis ist es aber so, dass es ein Entwicklungsprozess ist und dass diese Device-Trees sich ändert. Das ist so ein bisschen das Problem, weshalb es manchmal Probleme gibt, diese Device-Trees einfach in die Firmware zu packen. Idealerweise würde das so aussehen, dass der Device-Tree tatsächlich in dem Firmware-Image mit drin sitzt. Der kann in der Praxis kann es ein Teil von U-Boot sein. U-Boot benutzt auch Device-Trees. Man kann also den Linux-Device-Tree dort mal reinpacken und dann ist der automatisch in dieser Firmware enthalten oder er ist halt extra. Das ist aber ein Detail eigentlich. Ne? Das Coole ist, wenn man das macht, wenn der Device mit der Firmware geliefert wird, dann gibt es sofort Support für das Board, weil das Board braucht jetzt nicht warten, bis irgendjemand den Device-Tree in Linux reinbringt, bis der dann tatsächlich diskutiert, aufgenommen wird und dann irgendwann in die Distribution sickert, sondern idealerweise kann der Hersteller des Boards den Device-Tree direkt auf das Board draufschreiben und man nimmt das Board und es hat sofort den Device-Tree. Das skaliert natürlich viel besser, weil man das nämlich tatsächlich nur einmal für das Board machen muss. Und dann werden automatisch alle Distributionen und alle Kernel unterstützt. Insbesondere für Nicht-Linux-Kernel. Die Nachteile sind, dass es dazu führt, dass es wirklich diesen einen Device-Tree gibt, der praktisch auf dem Board drauf ist. Und im Moment ist es eine sehr dynamische Sache. Die Kernel-Unterstützung, da kann man sich vorstellen, dass es immer noch Neuerungen gibt und Entwicklungen gibt. Und zum Beispiel zum Anfang Videobeschleunigung nicht unterstützt. Ist noch nicht so weit. In Zukunft kommt das aber. Und dann müsste man die Device-Tree ändern. Und manchmal ist es auch so, dass es passiert, dass dieser Device-Tree sich ändert in einer Art, die inkompatibel ist. Da werden manche wird festgestellt, ach, wir haben ja leider eine Clock vergessen an der Stelle. Dann fügt man die hinein und dann haben aber die älteren Kernel plötzlich, können mit diesem neuen Device-Tree nichts mehr anfangen oder umgekehrt. Das ist was man zu verhindern sucht, aber was nicht immer klappt. Und die Frage ist natürlich, wenn die Hersteller die Device-Trees auf die Boards schreiben, wer passt dann auf, dass sie dabei keine Fehler machen? Normalerweise geht das durch den Linux-Review-Prozess und da gucken Leute drüber und sagen, du, das geht so nicht. Oder hier hast du einen Fehler. Da muss man dann gucken, was man damit macht. Ja, was kann man jetzt also konkret machen? Was sind die Schritte? Das erste ist relativ einfach. Die Distributionen sollten aufhören, spezielle Images zur Verfügung zu stellen für verschiedene Rechner. Im Moment wird das gemacht, da gibt es verschiedene, weiß ich, von SUSE, fürs Pine64 und für den Raspberry Pi und noch ein paar andere ausgewählte. Das führt dazu, dass die Leute natürlich, wenn die jetzt SUSE wollen, dann sind die glücklich, weil die finden ihr Board dort. Aber eigentlich ist das sozusagen zementiert, dass diese aktuelle Situation, die wir nicht haben wollen. Stattdessen, das Problem ist auch, dass es so ein doppelter Aufwand ist. Jede Distribution hat einen Menschen, der sich um bestimmte Boards kümmert. Ne? Und der hat bestimmte Boards, deswegen werden manche unterstützt, manche nicht. Es wäre aber viel cooler, wenn die Leute, die in den verschiedenen Distributionen daran arbeiten, einfach ihre Arbeit koordinieren könnten und generische Firmware-Images zur Verfügung stellen. Die Idee ist also, dass man für jedes Board ein Image zur Verfügung stellt, was distributionsunabhängig ist. So, das enthält den Device-Tree und das enthält U-Boot und das enthält UEFI-kompatible, also U-Boot mit UEFI-Support praktisch. Und das sollte dann distributions- und OS-unabhängig sein. Das heißt, man kann dann jede Distribution booten, man kann auch andere Kernel booten, die den Device-Tree unterstützen. Genau. Was man jetzt noch machen muss, ist, wie man das updatet. Das ist auch so ein BIOS-Update, ist ja selbst auf dem PC immer so eine haarige Sache und da gibt es auch verschiedene, von je nach Hersteller, verschiedene Methoden. Es gibt so ein paar Ansätze, theoretisch ist es möglich, aber es gibt noch keinen so einen coolen Standard. Aber es gibt zum Beispiel in Linux eine Möglichkeit, gibt es einen Firmware-Server, wo man seine Firmware hochladen kann. Das ist für bestimmte Sachen wie Wi-Fi-Firmware oder so gedacht. Man kann aber natürlich auch, oder die Linux-Leute versuchen, die Hersteller von PCs dazu zu überreden, ihre BIOS-Images dort drauf zu machen, damit man die runterladen kann. Das funktioniert nicht so gut, glaube ich, in der Praxis. Aber in dem Fall könnte man das tatsächlich machen. Man könnte sagen, okay, die Firmware, wir laden das da hoch und die Leute können sich das updaten dann und könnten dann ihre Device-Trees auch updaten, wenn da zum Beispiel Neuerungen reinkommen. Ne? Und eine zweite, eine letzte Sache, die machen, die passieren sollte, ist, dass die Leute anfangen, Spike-Flashes auf ihre Boards zu löten oder beziehungsweise damit weitermachen. Und auch was drauf zu spielen, sodass das tatsächlich booten kann. Zum Beispiel All-Winner A64-Boards. Der Vorteil bei All-Winner A64 ist, der kostet $5, der Chip, wenn man einzelne Chips abnimmt nur. Also der ist super billig und damit kann man natürlich Boards bauen. Es gibt, glaube ich, die billigsten sind für $15 oder $20 kriegt man diese Boards halt. Und das sind 4 Kerne, 64-Bit, 1 GB RAM meistens. Und also man kann damit schon einiges machen. Dort habe ich jetzt praktisch zwei Images gebaut, zwei Firmware-Images. Weil die mit verschiedenen DRAM-Versionen kommen, einmal mit LP, DDR-RAM und einmal DDR-RAM. Da gibt es einen technischen Grund, warum man das jetzt extra macht, weil das sehr früh passiert und man muss schon wissen, welcher Speicher ist. Das könnte man im Nachhinein mal irgendwann fixen, aber im Moment sind es zwei Images. Genau, es gibt dieses... Man kann dort mehrere Unterstützung für mehrere Boards einbauen und man muss praktisch einmal beim Raufspielen des Images sagen, welches Board man hat. Und da schreibt man, das steht dann praktisch zum Anfang drin. Und das U-Boot sucht sich dann aus dieser ganzen Liste von Device Trees, die mit diesem Image enthalten sind, sucht sich dann das Richtige raus und leitet den weiter. So, dafür habe ich so ein kleines Tool geschrieben, was das so ein bisschen automatisieren soll oder helfen soll, dass man halt nachfragen kann, was ist denn für ein Device im Moment ausgewählt, was ist für ein Board ausgewählt, das kann man machen. Genau, ich überlege, ob ich jetzt vielleicht das Demo mache. So, also das ist jetzt hier das Board und hier können wir mal gucken, hier ist keine SD-Karte drin, also das ist tatsächlich, das ist wie so ein Zauberer, ne? Alle mal gucken. Also es ist tatsächlich ein, genau. Ich würde es jetzt hier anschließen. Theoretisch geht das auch mit HDMI und Grafik-Output, aber das ist, ich habe schon genug zu tun hier mit so einem Demo. Da gibt es also noch eine Menge Sachen, die schief gehen können, deswegen probiere ich das mal mit seriell. Gut. So, und das... Also wie gesagt, das ist der Orange Pi PC2 mit einem 64-Bit ARM-Chip und 1 GB RAM und diesem SpyFlash. Und das, da habe ich jetzt auf diesen USB-Stick habe ich runtergeladen FreeBSD, jetzt mal zur Abwechslung. Einfach mal, um das sozusagen mal zu zeigen, dass es nicht nur Linux-spezifisch ist, sondern dass es ein generischer Ansatz ist. Das ist FreeBSD 12, was im Moment in Entwicklung ist und wahrscheinlich erst nächstes Jahr veröffentlicht wird, was aber schon Unterstützung für diesen Chip hat. Der Witz ist, FreeBSD 12 unterstützt offiziell dieses Board nicht. Also es gibt FreeBSD 12, unterstützt Pine64 und glaube ich was anderes, aber dieses, es hat zwar die Treiber, aber dieses Board steht eigentlich nicht in der Liste. So. Aber FreeBSD 12 setzt auf UEFI als generischen Standard, um Sachen zu booten. Das ist eigentlich eher gedacht für Server, denke ich. So, ich stecke den jetzt da rein, diesen USB-Stick. Also das habe ich irgendwie einfach runtergeladen und auf den USB-Stick gemacht, so man es im Grunde mit einem Ubuntu oder so für seinen PC auch machen würde. Ja, und dann gucken wir jetzt mal. So, jetzt geht das los. Das ist, U-Boot wird jetzt geladen. Die hat jetzt ein USB-Gerät gefunden, Toshiba, bla bla bla. Und geht jetzt automatisch los. Und jetzt ist schon der FreeBSD-Installer hat jetzt schon angefangen. Ja, und jetzt kommen haufenweise beeindruckende Meldungen. So, das heißt, der hat jetzt, dieses FreeBSD weiß gar nichts von dem Board, dass es existiert. Explizit wird auch nicht genannt in der Unterstützung. Aber wir sind jetzt im Installer gelandet, sozusagen. Und das war das Board, out of the box, ohne irgendwelchen Speicher. Und das FreeBSD, wie gesagt, wusste nichts von dem Board. Das war nur, dass ich sozusagen die richtige Firmware hier mal einmal draufgeschrieben habe auf den SpyFlash. Idealerweise würde das der Hersteller des Boards machen. Und dann könnten die Leute mit Ubuntu kann man das genauso machen oder Debian oder was auch immer. Das ist halt das Ziel. Es gibt noch so ein paar Details immer noch zu klären. Zum Beispiel findet der jetzt nicht die SD-Karte, um da was zu installieren. Und die anderen beiden USB-Buchsen funktionieren irgendwie nicht. Aber das sind so Sachen, die man dann halt, die es cool wäre, wenn die Leute mal testen und das melden. Das ist auch so ein Problem, weil scheinbar ist das, also das ist irgendwie seit einem Jahr, funktioniert die anderen USB-Buchsen in U-Boot nicht und niemand ist das scheinbar aufgefallen oder niemand fand das wert genug, mal zu melden. So. Genau. Jetzt kommt der zweite Teil. Wer sich schon mal mit so einem Board beschäftigt hat, der weiß, wenn die neu vorgestellt werden, dann stehen die bei CNX Software oder so, steht die in der Liste. Und dann liest man, was die für coole Features haben und dass die tausendmal besser sind als der Raspberry Pi 3, aber noch nicht in Linux unterstützt werden. So, und dann weiß man, okay, das dauert jetzt ein Jahr, bis das tatsächlich soweit ist. Wie das im Moment funktioniert, ist es so, dass wenn die Hersteller schlau sind, dann kennen sie die entsprechenden Linux-Entwickler und schicken denen die Boards. So. Und zwar idealerweise früh. Das machen die leider auch nicht. Die schicken es manchmal mit der ersten Charge raus, an denen sie dann verkauft werden. Wenn man die Hersteller dann kennt, kann man mit denen mal sagen, horche mal, vielleicht schickst du mir mal eine frühe Version, dann kann das Ganze nämlich anfangen. Weil das dauert nämlich. Was die dann machen müssen, die Developer, ist, die nehmen dann die müssen dann anfangen, dieses neue Board zu unterstützen. Vielfach läuft es so, dass die Chips, die drauf sind, die werden nicht komplett neu entwickelt, sondern das sind halt meistens Abwandlungen von bereits bestehenden Chips, für die es schon Treiber gibt im Kernel. Das heißt, man kann die bestehenden Treiber nehmen, vielleicht passen die sogar normal so. Manchmal muss man sie anpassen ein bisschen. Das ist nicht allzu viel Arbeit, hängt davon ab, wie viel geändert wurde natürlich. Dann fangen die Leute an, auch diese Device-Files zu erstellen und anzupassen. Dann gibt es Testing und Discussion und wenn das gut geht, dann wird es irgendwann in den Plattform-Tree gemerged, dann wird es in Linux-Tree gemerged, dann wird es tatsächlich irgendwann mal released, also veröffentlicht mit einem normalen Kernel, mit einem Stable Kernel. Und dann dauert es immer noch eine Weile, bis das tatsächlich von der Distribution aufgenommen wird. Also 4.15, der Kernel wurde Ende Januar released und die erste Distribution, die den nimmt, ist praktisch Ubuntu im April, das ist früh, sage ich mal, aber es gibt noch Debian, die nehmen halt sehr viel ältere Kernel als stabile Basis. Das dauert. Also im besten Fall muss man 20 Wochen rechnen, wenn man, bevor man anfängt, was zu entwickeln, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann in Mainline ist, plus dann nochmal die Zeit, bis es in die Distribution kommt. Das ist also das Problem, das Board ist draußen und die Entwicklung beginnt zu diesem Zeitpunkt. Und dann dauert es praktischerweise ein Jahr, bis es unterstützt wird. Und solange hat man irgendwie ein Board, was nicht so richtig schön funktioniert, zumindest nicht mit normalen Linux-Kerneln. Was kann man da machen? Idealerweise könnte man das ganz einfach die Entwicklung vorziehen und sagen, okay, wir fangen schon vorher an. Das wurde jetzt gemacht von Rockchip. Die haben das mal ausprobiert und die haben ein Jahr, bevor sie den Chip veröffentlicht haben, praktisch angefangen, Informationen und frühe Versionen an die entsprechenden Entwickler zu geben. Teilweise haben die auch, oder bei Rockchip war es auch, dass ein Entwickler in der Firma tatsächlich selbst den Linux-Support gemacht hat, was man denkt, dass es normal ist, aber bei diesen Herstellern ist das nicht üblich. Das hat ganz gut geklappt. Da war dann zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich die ersten Boards man kaufen konnte, gab es dann Mainline-Linux-Unterstützung. Das klingt wie der ideale Weg und das ist doch wie die x86-Hersteller das machen, also Intel und AMD. Aber in der Praxis sieht es nicht so aus, als wenn wir viele Hersteller davon überzeugen können, das zu machen, weil es zu sicher Arbeit ist. Andere Wege gibt es, indem man versucht, die Treiber, die man hat, möglichst allgemein zu schreiben, sodass, wenn kleine Änderungen in diesen Chips gemacht werden, idealerweise der Treiber schon damit umgehen kann. Das heißt, man vielfach wird der Treiber im Moment auf einen speziellen Chip genau geschrieben und da gibt es keine Abweichung. Und wenn man das ein bisschen flexibler gestaltet in den Device-Trees, dann kann man das so machen, dass man die Änderungen, die in den Chips sind, tatsächlich im Device-Tree beschreibt, den man ja mit dem Board mitschickt, und der Kernel gar nicht geändert werden muss. Das heißt, der alte Kernel, der schon seit einem Jahr draußen ist oder in der Distribution, der würde das direkt unterstützen, weil die eigentlichen Änderungen nur im Device-Tree sind und nicht im Code. Und was man machen kann, was bei x86 üblich ist, dass man viele Sachen in der Firmware löst tatsächlich und die Firmware mitliefert und nur ein generisches Interface hat. Also um bei x86 den Rechner einschlafen zu lassen, da schickt man einen generischen Befehl an die ACPI-Firmware und sagt, mach mich mal in den S3 Suspend-to-Run-Mode. Und die Firmware macht dann den ganzen spezifischen Kram für dieses spezielle Board oder Chip oder was auch immer. Und Linux muss dafür sich nicht drum kümmern. Und das ist bei ARM leider nicht so üblich. Und ja, da kann man was machen. Gut, das ist jetzt relativ detailliert hier. Man kann versuchen, diese Compatible Strings auszunutzen für Leute, die es, die wissen, was das ist, indem man versucht, also der A64 ist neuer als der H3-Chip, wie man dort sieht, und man sagt, ich habe diesen DMA-Controller in dem Fall, der ist zwar der A64-DMA-Controller, aber der ist kompatibel zu dem H3. Der einzige Unterschied ist, dass der 8 Kanäle hat und der H3 hatte 12 zum Beispiel. Das sind halt diese Sachen, wo man nicht diese 12 Kanäle von dem H3 in den Treiber schreibt, sondern sagt, das kommt vom Device-Tree. Und dann plötzlich kann dieser Treiber sowohl als auch beide steuern und man sagt halt von außen, wenn es... Und es gibt zum Beispiel einen, der hat 16, haben wir rausgefunden. Also man kann mit dem, wenn man das praktisch extra macht, dann kann dieser eine Treiber ohne Änderung 3 Chips plötzlich unterstützen. Und das ist was ganz vernünftig klingt, aber leider nicht so sehr gern gesehen wird von den Entwicklern, weil die es gerne haben, dass ihre Treiber, dass sie das testen und für einen speziellen Chip das unterstützen. Und so in die Zukunft gucken, das ist immer so ein bisschen so eine Sache, man weiß es nicht. Ich habe das probiert für den Pin-Controller und das wurde so ein bisschen, also ich habe tatsächlich einen Pin-Controller geschrieben, wo man die meisten Sachen, also Pin-Controller sind die für die verschiedenen GPIO-Pins die Belegung festlegen, wo man das tatsächlich komplett über den Device gesteuert, weil im Moment ist das tatsächlich im Kernel hart codiert für jeden Chip. Wenn man da reinguckt, gibt es für Allwinner 15 Treiber für jeden einzelnen Chip. Und das, wie gesagt, das wurde dann ein bisschen abgeschossen. Vielleicht probiere ich das nochmal aufzuwärmen mit der Zeit. Zweite Geschichte, die ich meinte, Firmware-Interfaces. Da gibt es einige Standards, die ARM entwickelt hat, weil ARM sich natürlich auch bewusst ist, dass diese Situation bei ARM, weil es so weit gefächert ist, schwierig ist und dass man dort helfen kann, wenn in dem ARM als Firma, die eigentlich keine Chips direkt macht, sondern ja nur lizenziert, dort Standards zur Verfügung stellt, an die sich alle halten können einfach. Dann braucht nicht jeder seinen eigenen Standard erfinden. Und das ist ja die Idee. Und man kann die ganzen speziellen Details, kann man dann tatsächlich in der Firmware verstecken, die idealerweise mit dem Gerät mitkommt. Das heißt, schon von Tag 0 praktisch schon funktioniert. Und man braucht auch nicht diesen ganzen Linux-Prozess durchlaufen und diese ganze Zeit warten, sondern man kann praktisch die Firmware einmal basteln, auf dieses Board drauf machen und es würde sofort funktionieren. Und da gibt es zum Beispiel diesen ARM SCPI oder SCMI, das ist die Neuentwicklung davon, die Weiterentwicklung, Standard, womit man verschiedene Clocks unterstützen kann, Regulators und Geräte an- und ausschalten kann, also auf dem Board sagen kann, ich möchte den Wi-Fi-Chip an- oder ausschalten oder den USB an- oder ausschalten. Auch hier CPU-Frick, also die Steuerung von Frequenzen und Spannungslevel für die Kerne. Wenn man sagen kann, die Kerne sollen jetzt alle mal runtertakten, ich brauche nicht viel Rechenpower. Das ist auch sehr boardspezifisch und das könnte tatsächlich in der Firmware gemacht werden. Und ich habe dafür das einmal entwickelt für den A64 als Demo. Genau, was könnt ihr jetzt tun? Wie ich schon vorhin angedeutet hatte, ein USB-Boxer funktioniert nicht. Testing. Es gibt scheinbar viele Sachen, die werden einmal von Leuten gemainlined, im New Boot zum Beispiel oder im Kernel und dann werden die mal getestet und das bootet, alles gut. Aber dann gucken auch nicht Leute später nochmal drauf. Oder die tun das, finden vielleicht sogar Fehler, aber melden das dann nicht upstream. Das ist leider sehr schade. Vielfach gibt es bei diesen Boards, das ist der Haken, auch wenn die einzelnen Distributionen daran entwickeln. Zum Beispiel Ambien ist berühmt dafür, dass die dann diese Fehler tatsächlich finden, fixen und in ihre Distro einbauen. Aber leider dann nicht unbedingt Mainline melden, sodass die anderen nicht davon profitieren.
Das ist, glaube ich, die vorletzte Folie oder so. Genau, was, also Testing ist wichtig, dass die Ideen einfach in die Welt zu tragen, zu sagen, guckt mal, wir müssen das nicht so machen wie vor 5 Jahren, dass jeder sein eigenes Image hat und auf so einer magischen SD-Karte dann verteilt wird. Und dann funktioniert das auf dem einen Board in der einen Distro, sondern man kann tatsächlich einen normalen Installer benutzen. Ja, in Mailinglisten-Diskussionen Beiträge liefern und einfach mal sagen, warum ist das so komplex im Moment, kann man das nicht einfacher machen. Und Testing nochmal. Nämlich, idealerweise kann man dann erreichen, dass diese Single-Board-Computer, die eigentlich schon sehr leistungsfähig sind, sich mal so verhalten wie echte Computer, wie man das erwartet. Ja, zwei kleine Sachen noch, also das war eigentlich die letzte Folie. Kleiner Hinweis, es gibt im Moment einen Kickstarter für freie Videotreiber in Allwinner-Chips. Das ist eine ganz coole Sache. Zwar gibt es in Allwinner wie in jedem, praktisch in jedem ARM-SoC, spezielle Unterstützung für Videodekodierung, wie man das auch von Intel und AMD-CPUs kennt. Und da gibt es im Moment keine freien Treiber dafür oder beziehungsweise keine Mainline-Treiber dafür. Es wurde alles rausgefunden, wie es funktioniert, und es gibt auch eine Demo, wie man das benutzen kann. Und da gibt es jetzt einen Kickstarter, wo jemand gesagt hat, okay, das Mainline zu bringen ist jetzt kein Hexenwerk, aber es braucht einfach Zeit und man braucht fähige Entwickler, die ein halbes Jahr mal dran arbeiten. Und dann hat jemand mal ausgerechnet, was kostet denn ein fähiger Entwickler über ein halbes Jahr, und kam auf eine Summe, 20.000 Euro waren das, glaube ich. Und das wurde jetzt per Kickstarter sozusagen gemacht. Das heißt, das ist schon finanziert, aber wir brauchen noch 3.800 Euro für die nächste Schwelle. Das ist nämlich H.265-Support, also für den neueren Videocodec. Und dann kann dieser 20-Dollar-Rechner H.265 Video flüssig darstellen, was eigentlich nur die neuesten Intel-Chips, glaube ich, können. Okay, ja, jetzt können wir gleich nochmal. Ja. Und ein kleiner Aufruf wurde mir von der Firma aufgetragen. Wir suchen Linux-Kernel-Entwickler. Es gibt mehrere Positionen im Kernel-Team. Das ist aber meistens Senior Positions, also man sollte schon 1, 2 Patches im Kernel haben, sage ich mal. Idealerweise in Cambridge, nicht zwangsläufig, also Homeoffice kann vielleicht verhandelt werden. Ja, und wenn Leute da interessiert sind, können die gerne mal auf die ARM-Webseite gucken nach den Angeboten. Ja, das war mein Vortrag soweit. Gibt's Fragen? Danke.
Ich bin jetzt etwas unfair, weil ich gerade hier stehe.
So ein Glück. Okay. Du hast ein paar Sachen erwähnt. Ich glaube, so grundlegend sind, glaube ich, bin ich der gleichen Meinung wie du. Du hast eine Sache gesagt, beim PC zum Beispiel gibt es PCI-IDs und so eine Sachen, ne? dass der Kernel Sachen selber erkennen kann.
Ja.
Das war ja ein langer Prozess, ne? Das sozusagen in Gang kam. Ne? Und das bei ARM geht das nicht. Das könnte bei ARM genauso gut funktionieren. Also kann die Hardware nicht sozusagen so viel
bei den größeren.
Also einfach im ersten Schritt einfach irgendwelche IDs mitschleppen, dass man die erkennen kann. Ne?
Letztendlich
vielleicht noch irgendwie sich anders melden.
Man könnte sich das vorstellen. Also es gibt bei bestimmten ARM ARM-IP, also bei ARM-Teilen, die von ARM lizenziert werden, die haben tatsächlich ID-Register. Das heißt, an einer bestimmten Stelle im Links steht drin, welche spezielle Version von einem GIG-Controller das ist oder sowas. Das Problem ist aber, dass das nur eine ID ist und dass das auch nicht wahnsinnig standardisiert ist und dass, weil ARM halt sehr großes Ökosystem hat, dass das nur von ARM gemacht wird, nicht von anderen Leuten. Dann gibt es auch keine Methode, das zu finden. Man könnte, also es gibt zwei Methoden. Man könnte das über PCI machen. PCI ist aber teuer, PCI ist aufwendig und PCI verbraucht Strom. Und das ist auf den kleinen Chips nicht gerade wünschenswert.
Also ich meine ja nur die Idee. Ne? Also im Prinzip früher war das Standard, dass sozusagen, weiß ich, ISA-Karten, wenn das noch kennt, ja, da wurden die Adressräume abgesucht, ne? Schreibt da sonst was hin, lest sonst was aus und wenn das Ding so und so sich verhält, ah, alles klar, ich habe die Hardware
XYZ gefunden. Du musstest immer noch manuell sagen, dass du eine Soundblaster-Karte hast. Ne? Du hast denen gesagt, okay, du hast die auf 22 Hex.
Wie gesagt, so waren die Anfänge. Und ich wollte einfach nur sagen, du meinst, bei ARM kann das nicht gehen. Damit meine ich jetzt auch nicht ARM, die Firma, sondern das kann bei diesen kleinen Boards genauso gut mal irgendwann Standard werden. Und das wäre so, glaube ich, eigentlich eine ideale
letztendlich gibt's Sache, diesen, dass man die letztendlich gibt es diesen Standard schon, der heißt Device Tree. Und der trägt der Tatsache Rechnung, dass diese ARM-Sachen sehr viel flexibler in der Handhabung sind und dass es nicht nur darum geht zu sagen, du hast den Soundblaster auf 220 Hex, sondern du hast zusätzlich noch zwei Clocks und drei Regulatoren, die du einschalten musst. Wenn du das versuchst, in dieser Art, wie es PCI macht, darzustellen, dann kommst du sehr schnell an Grenzen. PCI reicht nicht aus, um diese ganzen flexiblen und stromsparenden ARM-Chips zu beschreiben. Deswegen gibt es diesen Device-Tree, der das macht. Letztendlich würdest du sagen, du schreibst den Device-Tree in den Chip rein. Das wäre sozusagen die logische Konsequenz, weil es wäre nämlich auch sowas wie eine ID. Aber das wollen wir nicht wirklich, weil diese Device-Trees auch nicht super standardisiert sind. Ja.
Genau, aber wie gesagt, ähnliche Sachen gab es beim PC auch. Und ich finde es eigentlich, Vorsicht mit dem, was man sich wünscht, sage ich mal, weil diese, ich kenne mich jetzt mit ACPI nicht so super aus, ja. Aber im Prinzip, das sind ja auch Tabellen oder auch sind, es sind auch also Tabellen der, dabei,
wie gesagt, es macht,
wo Hardware ja. Gelistet ist. Und das ist ja beim Device Trees selber in grün, ne?
Also genau. Im Prinzip. Ja, deswegen sage ich, es ist.
Vorsicht zu sagen dabei, wenn du sagst, hey, wir wollen, dass die Hersteller das schon aufbügeln, ne? Weil wenn das dann irgendwann mal abdriftet, vielleicht auch in Form eines noch dämlicheren Standards, sage ich mal, ne? Dann ergibt sich sowas wie jetzt bei ACPI, dass man sagt, Mensch, ich hätte das lieber selber, ich weiß, was für ein Board ich habe, da pflanze ich lieber einmal selber ein, was da drin ist, sozusagen aus, weiß ich, meine Device Tree mit irgendeinem Source Code. Sorry.
Okay.
Ja, gerne. Alles klar. Quasi besprecht, damit halt auch noch andere Leute dazu kommen.
Mein Flug geht morgen, ich habe noch Zeit.
Ja, hallo. Ich wollte mal fragen, wie du das Thema Yocto bewertest. Also ich denke, dass viele der Probleme, die du besprochen hast, damit unter Umständen auch gelöst werden oder zumindest
also,
du da eine Menge hilfst.
Okay, es gibt zwei Grundsätze. Was ich hier gucke, sind generische Distributionen. Das heißt, es geht nicht darum, ich baue irgendein lauffähiges Linux für mein Board. Das ist im Grunde das Problem, was wir haben, ist, dass das ARM standardmäßig embedded war. Das heißt, du hast ein Gerät, sowas wie das hier. Das sieht jetzt nicht unbedingt wie ein Computer aus. Man schließt es irgendwie an den Fernseher an und dann macht es was. Die Hersteller packen da praktisch schon alles drauf und es funktioniert out of the box. Wie ich mir aber einen Computer vorstelle, ist, weil ich da Linux drauf installieren will oder mein Linux und nicht das Linux vom Hersteller, ich nehme halt eine Distribution und installiere die selbst. So. In dem Moment, und zwar eine Standarddistribution, ein Debian oder ein Ubuntu oder ein Fedora. Das heißt, klar, ich kann immer jederzeit eine Distribution, die sowas unterstützt wie Yocto, halt speziell bauen für das Board. Aber das ist immer eine sehr aufwendige Sache und ich möchte es meiner Mutter eigentlich nicht sagen, ihr ladet das mal runter von Yocto und baut das mal für die Geschichten. Das heißt, das kann man immer machen, wenn man tatsächlich einen Embedded Use Case hat. Aber für diese Standard, ich möchte diesen Rechner, dieses Board kaufen, an meinen Fernseher anschließen und eine Linux-Distribution drauf installieren und dann damit surfen zum Beispiel. Und dafür ist das Verfahren gedacht. Dass man das für Embedded anders macht und das ist dort andere, das ist unbenommen. Und das sind für mich zwei Benutzungsfälle sozusagen. Ganz am anderen Ende.
Ergibt sich da nicht irgendwie eine Gefahr, dass der Device Tree dann, sagen wir mal, Closed Source wird, wenn der Hardware-Vendor den dann nur auf dem SPI-Flash ausliefert? Also es gibt ja dann eigentlich keine Notwendigkeit mehr, den Device Tree irgendwie zu veröffentlichen.
Also der Device Tree muss dem Kernel übergeben werden und der Kernel muss den komplett lesen. Und der ist im Linux sichtbar im Moment. Es gibt ein Sys-Firmware-Device Tree, kannst du dir den Device Tree, der gerade benutzt wird, praktisch angucken und du kannst den verändern. Das ist nicht genau dieselbe Datei, die man ursprünglich reingeschrieben hat. Da stehen Nummern statt Namen drin, sozusagen. Die Namen werden kompiliert in Nummern für diesen Device-Tree, der dann übergeben wird. Aber man kann das praktisch zurückrechnen. Aber ja, es besteht natürlich die Gefahr, dass der Device-Tree damit, im Moment ist das Schöne, dass du im Linux-Kernel-Tree alle Device-Trees dir angucken kannst, ne? So. Weil die Hersteller auch verstanden haben, dass die den Device-Tree upstreamen müssen, damit es funktioniert. Das würde dann natürlich wegfallen, weil die das dann sozusagen mitliefern. Aber letztendlich, du kannst den immer noch annehmen, du kannst den auch nehmen, verändern und dann wieder reinstecken von vorne. Also man kann immer den Device-Tree überschreiben, auch noch mit eigenen Änderungen. Das ist eigentlich eine sehr coole Sache, weil man kann den selber updaten, wenn man möchte. Und du kannst den auch zur Laufzeit, es gibt einen Trick und Schliche, wie man den kurz vor dem Booten noch zwei Sachen ändern kann dort drin oder also verschiedene Änderungen vornehmen kann. Das ist sehr cool zum Probieren und zum Testen. Das wäre also immer möglich. Ja. Aber idealerweise, das ist nicht so die Frage, weil den weißt du, muss eigentlich funktionieren. Du willst, dass der Linux-Kernel funktioniert. Und wie das im Detail dort im Device-Tree beschrieben ist, ist zwar für Hacker und Entwickler interessant, aber die können ja diese Methode nutzen, um das tatsächlich zu lesen.
Dankeschön.
Na, danke. Ja, ich habe zu Hause selber ein paar Raspberry Pis und Orange Pis und so weiter und man muss ja immer mit diesen Unzulänglichkeiten leben, so wie bei diesem Orange Pi Zero, dass ein WLAN-Modul da halt ein bisschen krepelig ist. Und was mich jetzt interessieren würde ist, du steckst da ja so mittendrin, wird sich denn da mal irgendwie so ein Markt entwickeln, wo man sagen kann, jetzt habe ich hier mal so eine saubere Plattform, wo dann irgendwie alles funktioniert? Ich meine, ich habe jetzt hier mal so einen NanoPi, der dann irgendwo aufblitzt und dann habe ich da irgendwelche anderen Boards, die dann halt mal irgendwie so kurz da sind. Oder ich habe einen BananaPi, der ein SATA-Interface hat. Was mich mal interessieren würde, ist ja eben, im Endeffekt wollen wir ja alle ein kleines Board haben, wo ich eben nicht so eine krepelige Bastellösung drauf habe, dass dann irgendwie Ethernet angebunden ist an USB-Controller und der USB-Controller ein Teil davon ist oder dann irgendwie der Grafikcontroller eigentlich bootet und der dann den ARM-Core bootet und solche Geschichten. Nur einfach mal so eine saubere Plattform. Ja, wie damals halt so ein Archimedes. Ah, gut, aber so in der Richtung dann eben, dass ich dann sagen kann, also, hey, jetzt habe ich mal so ein ARM-Core, da ist ein Ethernet dran, da ist ein USB-Controller dran, das läuft.
Viele leben ja so in ihrer eigenen Blase und wenn man so einen Bastelrechner hat, dann stellt man sich so vor, Bastelrechner sind das super Ding und Raspberry Pi. Aber global betrachtet ist das kein großer Markt. Also es ist, die Leute stellen die Chips nicht her für diese Bastelrechner. Sieht man beim Raspberry Pi, das war einfach, da war zufällig noch eine Riesencharge von diesen Chips übrig und haben gesagt, naja, dann können wir die auch mal auf Boards kleben und an die Leute mehr oder weniger verschenken. Das war mehr so ein Abfallprodukt und so Desktop generell ist ja auch nicht so der Markt, wo die Leute jetzt noch großartig investieren wollen. Man liest ja, dass das runtergeht von dem Dings. Das heißt, es gibt wenig Aussicht, dass es ein Hersteller sagt, ich mache jetzt so einen neuen IBM-PC, diesmal auf ARM-Basis und alles richtig und alles schick. Und es gibt auch immer wieder Leute, die es probieren und die versauen es dann immer wieder gerne, ihre Plattform sozusagen. Deswegen geht es das ja darum, dass ich sage, diese einzelne Plattform, ob das ein NanoPi ist oder ein Orange Pi, das ist im Grunde nicht so wichtig. Solange die Firmware dafür stimmt, dann kannst du das Linux auch tatsächlich benutzen und dann kannst du dein bestehendes Linux einfach auf einen anderen Rechner migrieren, der dann halt eine Verbesserung hat. Das Einzige, was einer mal machen muss, ist tatsächlich eine sinnvolle Firmware für diesen zu schreiben. Und es gibt ja genug Leute draußen in der Community, die diese Boards haben. Und im Moment entwickeln die zum Beispiel eine Firmware für Armbian. Also die fixen die Firmware und das funktioniert auf Armbian eigentlich ziemlich gut. Aber davon profitiert SUSE nicht und Debian nicht, und Ubuntu nicht und die anderen nicht. Und deswegen wäre es cool, wenn die Leute, anstatt das für Armbian zu machen, in diese generische Firmware stecken, die dann alles bootet, inklusive FreeBSD, wie man sieht.
Ja, weitere Fragen?
Ja, das ohne Mikrofon.
Eine Sekunde.
Gibt es denn die Möglichkeit, nicht diese generische
Software? Ich kann die Frage wiederholen. Das ist ja im Grunde was passiert, also was man jetzt vorhin gesehen hat. Achso, ja. Die Frage ist, ob man das nicht in so einen U-Boot-Loader reinstecken kann, die ganzen Sachen. Darum geht es ja im Grunde. Diesen U-Boot ist dieser übliche Bootloader. Und die Sachen, die ich jetzt vorgestellt habe, sind eigentlich erweitert. Also UEFI ist eine Sache, die in U-Boot eingebaut ist. Der Device-Tree wird in U-Boot eingebaut. Also U-Boot ist im Grunde dieser Bootloader. Man kann, was ich jetzt gezeigt habe, war dieser Default-Boot. Da war so ein Timeout drin, 2 Sekunden. Hätte man jetzt halt Enter drücken können. Und alles Mögliche laden, was man möchte. Das können Sie ja vielleicht mal probieren. Wenn zum Beispiel er nichts findet. Jetzt mal neu gestartet. Ich habe jetzt den USB-Stick mal abgemacht. Jetzt findet er keinen USB-Device, sagt er, Zero. Und jetzt geht der Timeout los. Und jetzt macht er zum Beispiel BootP. Also der versucht jetzt über DHCP und PXE irgendwas zu laden. Und man könnte auch jederzeit hier abbrechen. Und dann ist man am U-Boot-Prompt und kann dann immer noch mit dieser generischen Firmware seinen beliebigen Spielkernel laden, wie man das jederzeit im Moment noch macht. Ne? Also das behindert, das schließt das eine das andere nicht aus.
Ich sehe da hinten noch eine Frage, Sekunde.
Ja. Du hast gesagt, dass das FreeBSD, was da drauf läuft, das eigentlich nicht mitbekommt, dass es auf ARM läuft.
Das ist schon für ARM64 FreeBSD, aber es hat dieses spezielle Board, wird nicht unterstützt. Wenn man sich guckt, dann gibt es auf der FreeBSD-Seite, es wird Raspberry Pi 3 und Pine64 unterstützt tatsächlich. So, aber diese Treiber, die da sind, die sind eigentlich für die verschiedenen Chips. Das heißt, es wird Orange Pi, Nano Pi wird nicht aufgelistet, aber mit der Methode funktioniert es. Und das ist hier der Orange Pi, der da nie aufgelistet war, der aber funktioniert, weil es halt generische Treiber sind und eigentlich nur den speziellen Device-Tree brauchst, um das zu laufen.
Ja, das war eigentlich schon die Frage, weil ich mich dann gefragt habe, wie der das umsetzt.
Ob nee, das ist schon ein ARM, das ist die ARM, FreeBSD ARM 64.
Okay, super, vielen Dank. Das, ja.
Also es wird hier etwas unruhig, aber für eine Frage haben wir auch noch Zeit. Einen Moment.
Musst du wieder rumjoggen?
Es sind mehr oder weniger zwei Fragen. Die erste Frage, kann ich da damit dann auch alte Hardware wieder irgendwie fit kriegen? Kann ich da damit auch wieder alte Hardware fit kriegen, also dass die Device-Trees dann erweitert werden und das dann auf alter Hardware wieder läuft? Und die zweite Frage wäre, für einen Raspberry Pi oder bestehende Plattformen, die es jetzt schon gibt, muss ich da immer die Hardware erweitern oder gibt es da auch die Möglichkeit, dass ich das Add-on-Modul
also grundsätzlich,
SPI-Flash drauf mache?
Für ältere Hardware, klar, ist das kein Problem. Dieser Spy-Flash, was ich erwähnt hatte, dass das automatisch bootet ohne eine SD-Karte, das ist halt wünschenswert und das funktioniert tatsächlich nur mit neuer Hardware, sage ich mal, die diesen Spy-Flash drauf hat. Man kann auf manche... Auf dem Pine64 zum Beispiel kann man Spyflash an den Header anschließen. Also ich habe mir bei eBay da so ein kleines Modul gekauft und über 7 Drähte das Ding angeschlossen und dann funktioniert das auch. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen hässlich. Vielleicht bastelt da mal einer so ein Aufsteckding, womit das geht. Idealerweise haben das neuere die Boards schon integriert. Das war diese Frage. Und ältere Hardware, klar, das, sobald jemand mal, es braucht, wie gesagt, sich nur einer dran setzen und mal diese generische Firmware dafür basteln. Und im Grunde ist da nicht viel zu tun. Man muss nur ein modernes U-Boot nehmen und das UEFI nicht ausschalten. Also normalerweise ist es zum Beispiel Standard eingeschaltet. Und man muss es mal testen und dann mal sehen, was das Problem ist und mal den Device-Tree einfach damit reinschreiben. Und ja, aber das ist nicht limitiert auf neuere Hardware.
Also ich beende jetzt an dieser Stelle mal die Diskussion im Saal. Ihr könnt euch mit Sicherheit noch an André wenden, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Und ich danke für den Vortrag und die Vorführung und auch die sehr umfangreiche Diskussion hier.
Danke.